Und ganz wichtig, auch im Kleinen versuchen, positiv zu wirken, also was Positives zu bewirken. Also nett sein zu Leuten an der Kasse, ist so der Klassiker, den man immer sagt, ne? Nett sein, einfach mal nett sein. Und dann vielleicht es schaffen, dass dieser Mensch dann dadurch eventuell auch zu anderen Leuten nett ist. Leuten was helfen, wenn man was helfen kann. Ich glaube tatsächlich, wenn ganz, 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 ganz viele Menschen verinnerlichen würden, dass wir einfach ein bisschen netter und hilfsbereiter zueinander sind und ein bisschen verständiger, würde das unglaublich viel helfen. Unfassbar viel.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Autor und Produzent Tommy Krabbeis. Hallo Tommy, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ebenso. Hallo.
Wenn man jetzt so ein bisschen sich über dich informiert, dann machst du ja echt einiges. Autor, Komiker, Regisseur, Produzent, Stuntman, Musiker, Podcaster. Also sehr, sehr viel. Man findet auch schnell raus und man sieht es jetzt auch die Zuhörenden nicht, aber ich sehe es, dass du so ein kleines Bernd das Brot-Bild auf deinem Mikro hast.
Kleines Bernd das Brot-Mikro.
Genau. Ja, genau. Also du hast schon sehr viel gemacht. Stell dich doch mal vielleicht selber grob vor, wie kam es denn auch dazu, dass du so viele Dinge gemacht hast?
Also wir haben jetzt insgesamt eine halbe Stunde. Das heißt, ich mache jetzt wirklich die radikale Kurzversion. Mein Name ist Tommy Krabbeis. Die ganz, ganz alten Leute kennen mich vielleicht, weil ich mal eine Disney-Sendung moderiert habe. Das waren aber nicht so viele. Also nicht Disney-Sendung, sondern Leute. Danach waren es ein bisschen mehr Leute, aber auch immer noch alte Leute heute, die RTL Samstagnacht gesehen haben. Da war ich 3 Jahre dabei. Dinge, die ich gemacht habe, wo man vielleicht nicht weiß, dass ich was damit zu tun hatte, war sowas wie die ProSieben Märchenstunde, die damals 2000 irgendwas wahnsinnig populär war, wo ich geschrieben habe, Regie gemacht und Headwriter. Ich habe Bernd das Brot erfunden, zusammen mit Norman Köster. Das kennen relativ viele Menschen. Und jetzt aktuell ist es tatsächlich so, dass die meisten Menschen, mit denen ich jetzt so in Kontakt komme, wenn ich auf einer Convention bin oder so, mich kennen wegen Mara und der Feuerbringer, einer Fantasy-Trilogie und Ghostsitter, einer wirklich erfreulich rasend erfolgreichen Hörspielserie. Und dazu kommt dann noch meine Aktivität auf Twitch zusammen mit meiner Frau Sophia und mit dem Team von Hoaxilla, wo wir über Dinge aufklären, insbesondere in einem Projekt namens Nachsitzen, das man auch bei Hoaxilla dann als Waldmike-Special hören kann, wo wir uns von Leuten Dinge erklären lassen, die wir nicht wissen oder wo es gar nichts schadet, noch ein bisschen mehr zu wissen. In meinem Fall nicht wissen, in deren Fall bei Hoaxilla mehr wissen. Und ich würde mal sagen, das waren so die wichtigsten Eckpunkte. Straßenmusiker und Stuntman bin ich nicht mehr. Das ist sehr, sehr lang her. Wobei ich mir das mit der Straßenmusik eigentlich immer noch ganz nett vorstellen kann.
Man sieht es jetzt so, also ich zumindest im Hintergrund, du hast Gitarren da hängen, also bist noch musikalisch
unterwegs. Ja, zum Posen habe ich die da, ja. Also ich spiele spiel meistens immer nur gleichzeitig auf einer, aber hier hängen halt 50, genau.
Sehr gut, ja, das wäre jetzt so, das wäre das nächste Special, wenn du dann wirklich auf mehreren Gitarren gleichzeitig spielen
auf könntest. Auf 50 Gitarren, nein, ich habe auch keine 50, ich habe 11, aber der Trend geht zur 12 Gitarre.
Das sind 11 mehr, als ich habe. Sehr schön. Und erklär mal so ein bisschen, wie kam es denn dazu, dass du so vielseitig unterwegs bist? Vielleicht, wie du sagst, in einer kürzeren Version.
Ich langweile mich schnell, das ist alles.
Okay, du hast was ausprobiert.
Ja, kann er nicht mehr dazu sagen. Wenn ich irgendwas gemacht habe und ich habe es dann oft genug gemacht, langweile ich mich und dann will ich was anderes machen. Und je mehr verschiedene Dinge es sind, desto einfacher fällt mir, mich nicht zu langweilen, indem ich dann wieder zu etwas zurückkomme, zum Beispiel, was ich mal gemacht habe. Oder ich probiere was komplett Neues aus. Also Langeweile ist mein größter Motivator und mein großer Endgegner.
Und wie kam es denn dann zum Beispiel dazu, dass du gesagt hast, du machst jetzt sowas wie Bernd das Brot?
Das war einfach ein Job, also ein Auftrag. Der Kinderkanal hat gesagt, wir brauchen ein Maskottchen. Und sie haben uns gefragt, erstens, weil wir wirklich damals auch schon, wie ich finde, recht lustige Ideen hatten und zweitens, weil wir sehr, sehr billig und sehr, sehr dumm waren. Und billig ist natürlich praktisch für einen Sender, weil dann müssen sie nicht so viel zahlen und dumm ist gut, weil wir ihnen dann die Rechte auch überlassen haben dafür. Was im Endeffekt jetzt, sage ich mal, heute nicht mehr so das große Problem darstellt, weil wir haben jetzt, also im nächsten Jahr haben wir 25 Jahre lang Bernd das Brot produziert, also wir hatten da wirklich eine Menge Vorteile, Ruhm und Ehre und Grimme-Preis und alles. Also bin ich jetzt nicht so arg verstimmt und es ist eigentlich ein bisschen egal, wer da die Rechte hat, weil wir produzieren es ja nach wie vor.
Also das heißt, ihr seid jetzt wirklich nach 25 Jahren immer noch dabei und produziert aktiv die Serie?
Gerade eben hat mein Kollege Norm Köster mir 4 Skripts geschickt, die ich jetzt durchgucke und danach an den Kinderkanal schicke für eine neue Bernd das Brot-Serie in 2025.
Cool.
Ja.
Wie ist es mit den anderen Themen? Wie kamst du zum Beispiel zum Podcasten?
Gar nicht eigentlich, denn es ist ein Livestream. Im Endeffekt nur Hoaxilla hat dann einen Podcast daraus gemacht, was toll ist natürlich, der wahnsinnig erfolgreich ist mit, ich glaube, pro Folge 30.000 Downloads oder so, völlig abstrus. Und das heißt also, ich habe einfach nur immer diesen Livestream gemacht und die Hoaxillas haben es verpodcastet. Und jetzt hat das dazu geführt, dass Leute sagen, ah, das ist ja dieser Podcaster, was ich toll finde. Und es gibt noch einen zweiten Podcast, den wir machen, der auch eigentlich originär ein Livestream ist auf Twitch, auf dem Kanal Wild Mikes, das sollte man vielleicht mal erwähnen. Der heißt Alle Bekloppt, also Hashtag Alle Bekloppt in einem Wort, wo meine Frau Sophia und Alexander Waschkau, die beide DiplompsychologInnen sind, Fragen aus dem Chat beantworten. Und der erfreut sich sehr, sehr großer Beliebtheit und ist tatsächlich auch ein ganz großer Beitrag für unser gemeinschaftliches Gefühl von Selbstwirksamkeit, weil wir wirklich merken, dass wir Leuten helfen können. Natürlich, also nicht allen, es ist auch keine echte, also es ist keine echte psychologische Beratung oder eine Therapie oder sowas, sondern es ist einfach nur allgemeine Antworten, die sich von den Fragen ableiten, die wir im Chat lesen. Und ich beantworte die auch nicht, ich lese die nur vor. Denn ich bin wirklich ein furchtbar schlechter Psychologe. Aber es hat Gott sei Dank sehr, sehr vielen Menschen schon geholfen. Und wir gedenken damit auch in mittel- und langfristiger Zukunft nicht aufzuhören.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal fragen, wenn du sagst, Langeweile ist dein Motivator und dann fängst du was Neues an. Wie ist denn da bei dir so der Prozess, wenn du jetzt einfach merkst, okay, das Thema, was du jetzt gerade gemacht hast, das ist jetzt irgendwie langweilig, ich muss was anderes machen. Hast du da für dich sowas, wo du sagst, okay, du setzt dich dann hin und überlegst, was du machst? Oder ist es dann eher so, dass während du sowieso andere Dinge machst, sich neue Türen öffnen, die du dann einfach nur, sag ich mal, eintrittst? Oder wie ist das, wie muss man sich das so vorstellen, wenn du sagst, du hast so viel gemacht und Langeweile hat dich motiviert?
Das kommt immer darauf an, denn man muss es ja auch ein Stück weit professionalisieren. Ich kann nicht einfach mit irgendwas aufhören, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ja, also es gab schon Zeiten, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt noch eine Bernd das Brot Sketch schreiben muss, dann gehe ich raus auf die Straße und würge irgendeinen Passanten, der nichts dafür kann. Also so weit kann das dann gehen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass mein Alltag heutzutage selten Langeweile zulässt, außer wenn es, also wenn ich zu oft einfach immer das Gleiche mache. Also zum Beispiel, wenn ich so 8 Folgen Kohlraben-Schwarz-Hörspiel schreiben muss, das ist für mich echt hart. Also auf der einen Seite hilft mein neurodiverses Hirn mir dabei, in diesen Tunnel zu kommen, wo ich dann einfach schreibe und gar nicht mehr merke, dass ich eigentlich vielleicht mal was essen, duschen oder auf die Toilette sollte. Das ist super. Auf der anderen Seite tue ich mir unglaublich schwer, damit loszulegen oder wieder reinzukommen, wenn ich gestört wurde. Und da ist es dann so, dass ich wirklich, also wir kennen das wahrscheinlich alle, dieses Gefühl habe, ja, also ich glaube, ich muss da mal an meinem Gitarrenpedalboard dringend schnell was anders machen. Und dann ist eine Stunde vorbei. Dann habe ich aber den Vorteil, ich habe mich mal kurz mit was anderem beschäftigt und tu mir dann leichter tatsächlich, mich wieder hinzusetzen. Aber es ist nicht so, dass ich mir leisten kann, einfach zu sagen, so, ich habe jetzt ein Pummel-Einhorn-Hörspiel geschrieben, jetzt mag ich erstmal nicht mehr. Jetzt mache ich mal was anderes. Also so funktioniert es nicht, weil ich habe eine Firma mit 22 Leuten drin, die dann auch vielleicht einen Job haben wollen und den Job auch behalten wollen. Also geht das nicht so einfach, aber ich versuche mich so sehr abzuwechseln, wie es irgendwie geht, damit bei mir nicht dieser seltsame Langeweile-Frust eintritt, der ja wirklich ein Problem sein kann. Auf der anderen Seite eben auch ein Vorteil, weil ich immer getrieben bin, mir was Neues auszudenken, neu kreativ zu sein, neue Pfade zu beschreiten. Und das hat unsere Firma in den 25 Jahren oft auch gerettet, ehrlich gesagt. Dass wir gemerkt haben, okay, da kommen wir nicht weiter oder es wird ein Riesenjob abgesagt. Ach, wisst ihr was, aber mir ist da vorgestern was eingefallen, als ich mich furchtbar gelangweilt habe. Wie wär's denn damit?
Sehr spannend. Du bist sehr vielseitig, das haben wir jetzt auch gehört. Und ja, Vielseitigkeit ist ja auch sowas, wo man viel lernt. Und um so ein bisschen Lernen und Lebenserfahrung geht's in dem Podcast. Nämlich um deine Lebenserfahrung verpackt in Weisheiten. Was ist denn die erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
Ich fange mal mit der albernsten an. Weil es gibt so eine, die ist furchtbar ernst, eine ist relativ albern und eine ist so mittel. Ich habe mir das aufgeschrieben. Eine meiner Weisheiten oder eine der Maximen, wonach ich lebe, weil ich es auch nicht ändern kann, ist, Anführungsstriche, das mache ich nachher, ich vergesse es dann und dann mache ich es ganz schnell und spontan in Panik. Ich weiß, es ist jetzt nicht so wahnsinnig weise, aber es ist Fakt. Es ist so. Und die Weisheit liegt vielleicht darin, wenn man so will, dass ich das irgendwann einfach akzeptiert habe. Es hilft nichts dagegen anzukämpfen, wenn es etwas ist, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Dann, in Gottes Namen, wenn es einen gibt, mache ich es halt erstmal nicht. Dann vergesse ich es irgendwann und dann kommt irgendwann der Moment, wo irgendjemand zu mir sagt, sag mal, hast du eigentlich schon XY? Und denke ich, und dann fange ich an und mache es gut, aber in Panik. Und dann ist es fertig. Oder sagen wir es mal so, dann ist es so, dass ich es meiner Frau Sophia zum Lesen geben kann und die sagt, schau mal da, schau mal hier, schau mal dort. Die macht dann Lektorat davon und dann überarbeiten wir es nochmal. Aber es ist tatsächlich so, wenn es etwas ist, wo ich wirklich, wirklich, wo sich alles in mir sträubt, das zu machen, mache ich es halt jetzt nicht, sondern wirklich ausdrücklich und wissenden, sehenden Auges auf den letzten Drücker. Ich habe es einfach akzeptiert. Es hilft nichts. Es ist so.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du es mal andersrum probiert und hast dann gemerkt, nee, das funktioniert gar nicht, weil es sogar besser wird, wenn du es auf den letzten Drücker machst?
Ich kann gar nicht genau sagen, ob es besser wird. Ich kann nur sagen, es wird gut und macht mein Leben einfacher, weil ich habe versucht, etwas, weiß ich nicht, so 4, 5, 6 Wochen vorher, damit es dann weg ist, zu machen. Und es war so eine Qual und ich fand es so nervig. Und ich habe mir dauernd gesagt, das muss ich doch jetzt, ich hab doch noch so viel Zeit. Es hat mich so angekotzt, das machen wollen zu müssen, dass ich dann einfach irgendwann aufgegeben habe, lächelnd allerdings, und gesagt habe, nee, wenn es etwas ist, auf was ich wirklich keinen Bock habe, mache ich es so spät, wie es irgendwie geht, und nütze das Adrenalin kalkuliert, was dann eintritt aufgrund der Panik, und mach's dann so. Dafür mache ich die anderen Sachen, die mir mehr Freude machen, gleich. Ganz einfach. Ich kann auch nicht so dieses, so, wenn du jetzt das gemacht hast, wenn du jetzt das geschrieben hast, da diese Zusammenfassung, ich hasse Zusammenfassung, wenn du die Zusammenfassung fertig hast, dann darfst du wieder was anderes Schönes schreiben. Nee, ich schreibe jetzt was Schönes und die Zusammenfassung schreibe ich dann, wenn ich unbedingt muss und überhaupt gar keinen Weg dran vorbeiführt. Und ich fühle mich die Zeit, während diese Zeit abläuft, deutlich besser. Aber das ist sehr individuell. Es gibt auch Menschen, die drehen da durch, wenn sie die ganze Zeit das Gefühl haben, ach scheiße, ich muss ja noch. Und das ist genauso valide. Ist ja nur meine Weisheit.
Das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen mit diesem, ja, du hast immer im Hinterkopf, da ist dieses Ding. Ist das bei dir nicht, weil du einfach nicht drüber nachdenkst, oder ist es eher so, dass du sagst, du hast vielleicht auch gar nicht so eine To-Do-Liste, wo du das immer vor Auge hast, oder wie ist es bei dir? Wie arbeitest du dann so mit, hast du To-Do-Listen, wo du dann abarbeitest, oder ist es eher?
Nein, ich habe keine To-Do-Listen. Ich habe sehr oft schon versucht, Listen zu führen und versagte immer kläglich. Ich versuche immer ein großes Projekt abzuschließen. Das ist das, was ich versuche. Also, um da auch drin zu bleiben. Das ist, wenn man Fiction schreibt, zumindest für mich, was heißt man, für mich, wenn ich Fiction schreibe, auch wichtig. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, dass ich bei dem Hörspiel Kohlraben Schwarz die letzten 2 Folgen nochmal neu schreiben will. Und ich war damit im Hirn eigentlich schon fertig und jetzt ist es wirklich hart für mich, da nochmal neu einzusteigen. Aber ich habe einfach, ich fand zu einer Akzeptanz, zu einer inneren Akzeptanz, dass das nun mal so ist. Und das hat geholfen. Was ich nach wie vor schon habe und was echt schwierig ist für mich, das hat wahrscheinlich auch mit meinem Hirn zu tun, wenn ich weiß, dass ich an einem Tag, sagen wir mal um 17.30 Uhr, eine wichtige Videokonferenz habe, tue ich mir unfassbar schwer, vorher was Sinnvolles zu tun und auch abzuschließen. Weil mich das so nervt, dass ich das noch vor mir habe. Keine Ahnung, eine Diskussion mit Redakteuren, wo ich weiß, das wird irgendwie kacke, zum Beispiel. Ne? Irgendwie sowas, wo ich denke, oh Gott, die werden das alle, es wird alles zerpflückt und ich habe keinen Bock. Sowas, wenn ich sowas vor mir habe, kriege ich mich kaum dazu, wirklich etwas Sinnvolles, Konzentrierendes zu machen. Da mache ich dann halt eigentlich 100.000 E-Mails und andere Dinge, die dringend schon mal gemacht werden mussten, die eher so Kleinscheiß sind. Also das habe ich leider schon, das kriege ich auch nicht weg. Aber bei Projekten ist es so, ich kann das sehr, sehr gut mittlerweile einfach wegschieben und sagen, ja, das kommt dann.
Weißt du, warum du das kannst?
Nö. Keine Ahnung.
Also es ist einfach ein, wie du sagst, Gehirnwindungen, die anders gepolt sind, wo man einfach sagt, okay, für dich ist das kein Problem.
Es ist auch ein Wollen irgendwo. Also was ich sehr gut kann, ist etwas akzeptieren, aber da greife ich jetzt der zweiten Weisheit vor.
Okay, ja, dann kommen wir doch einfach direkt zur zweiten Weisheit.
Dann baller ich die mal raus. Das ist, also ich habe mir sehr schwer getan, das zu formulieren. Und dann hat Sophia, also meine Frau, mich drauf gebracht, dass das interessanterweise eigentlich dieses Gebet in Anführungsstrichen ist, was auch die anonymen Alkoholiker am Anfang einer Session sagen. Ich lasse nur den Gott weg, weil der ist mir suspekt. Und zwar die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich habe eine fast schon erschreckende Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und damit meine ich wirklich Dinge, die ich nicht ändern kann. Ich meine damit nicht aufzugeben und statt dass man was tut, aufzugeben, sondern wirklich sagen, das kann ich nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Aber es gibt andere Dinge, die ich tun kann, die ich ändern kann. Und da muss man halt nur den Arsch in der Hose haben, das dann auch zu machen. Und der letzte Satz, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist eigentlich der Schlüssel. Denn wenn man nicht in der Lage ist, so richtig zu unterscheiden, was denn etwas ist, was man nicht ändern kann und was etwas ist, was man durchaus ändern könnte, dann führt es natürlich zu einem völlig furchtbaren Ergebnis, im schlimmsten Fall zu etwas, dass man einfach immer sagt, ja, das ist halt jetzt so, da kann man jetzt nichts machen. Das ist natürlich furchtbar. Aber ich habe tatsächlich diese seltsame Gabe, auch am Set, also als ich noch viel Regie geführt habe, wenn ich gemerkt habe, das führt jetzt zu nichts. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 7 Takes von was gemacht und es geht einfach nicht. Dann dauert es irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Sekunde und ich habe eine andere Idee, wie man das jetzt anders machen kann. Manchmal ist diese Idee auch diffus und ich muss es erstmal machen, um zu sehen, dass es funktioniert. Aber das hat uns schon sehr, sehr oft am Set den Arsch gerettet und ich war tatsächlich meistens in meinem Regieleben immer relativ pünktlich fertig mit dem Dreh, auch wenn es sehr, sehr große Herausforderungen gab. Ich einfach manchmal gesehen habe, das geht jetzt nicht. Es geht einfach jetzt nicht. Sei es, dass ich mir gedacht hätte, dass eine Szene mit einem Schauspieler auf Inversion X funktionieren wird und ich feststelle, das geht nicht. Und dann muss man halt irgendwie, wie man im Englischen sagen, roll with the punch. Gucken, wo haut denn der Schauspieler am besten wirkungsvoll hin? Und dann drehe ich halt meinen Kopf mit und gucke, da müssen wir hin. Das hat auch so Effekte wie zum Beispiel, wenn eine Auflösung nicht funktioniert. Also ich komme mit einer bestimmten Erwartung ans Set und stelle dann fest, Moment, also diese Kamerafahrt, so wie wir uns das überlegt haben, und da jetzt alle mit zu integrieren, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann dauert es keine Sekunde, dass ich sage, ah, wisst ihr was, komm, wir machen es anders. Und dann machen wir es komplett anders oder ein bisschen anders. Und dazu brauchte ich auch immer ein Team, was das akzeptiert. Also ich weiß, dass insbesondere Regieassistenten, die ja dafür da sind, um den Dreh zu planen, am Anfang etwas erschrocken sind von meiner Arbeitsweise, weil dann einfach die Planung des Tages gefährdet ist. Aber das legt sich dann immer sehr schnell, wenn die Leute dann merken, es funktioniert. Und spätestens dann, wenn man sich dann das fertige Projekt ansieht, sieht man, es funktioniert. Es hat super funktioniert. Und ehrlich gesagt sind auch die Regieassistenten und alle anderen am Set sehr, sehr glücklich, wenn sie dann abends um, keine Ahnung, 18 oder 19 Uhr pünktlich das Set verlassen können. Also das finde ich sehr, 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 sehr wichtig, dass man es schafft, die Gelassenheit zu haben, Dinge anzunehmen, die man tatsächlich faktisch unmöglich ändern kann und dafür den Mut in sich findet, die Dinge zu ändern, die man ändern kann. Ich glaube, tatsächlich ist eines der wenigen Dinge, die allen Menschen guttun würden.
Hast du mal ein Beispiel, wo es nicht funktioniert hat?
Gute Frage. Nee, mir fällt keine ein. Es gab bestimmt mal Situationen, vor allem in jungen Jahren, so während RTL Samstagnacht oder so, wo ich zu schnell einfach aufgegeben habe, weil ich gedacht habe, es geht was nicht. Es gab aber auch die andere Version, dass ich überhaupt nicht aufgegeben habe, weil ich immer dachte, das geht schon und es ging halt nicht. Also das schon, aber das gehört halt zu dem Lernprozess dazu, aus dem ich heute sagen kann, so mache und so nett mache. Also das gab es natürlich oft genug, aber ich erinnere mich an kein direktes Beispiel, ehrlich gesagt. Aber mit Sicherheit gab es da eine Menge. Die sind mir nur vielleicht einfach damals nicht aufgefallen, weil ich zu sehr in Panik war.
Jetzt hast du gerade selber von einem Lernprozess gesprochen.
Ja.
Wie war denn das bei dir so? Also es war ja offensichtlich ein Lernprozess, dass du das jetzt immer besser kannst mit der Zeit, die Dinge voneinander zu unterscheiden. Hast du da das bewusst gelernt oder ist es eher so, dass das jetzt halt mit der Lebenserfahrung kam?
Ich glaube, ich habe sehr, sehr wenig in meinem, oder viel zu wenig in meinem Leben bewusst getan, ehrlich gesagt. Das hätte mir sehr gut getan, wenn ich das in mir gefunden hätte, öfter mal bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich entscheide viel zu viel nach wie vor spontan nach Gefühl. Das hat den Vorteil, dass ich insgesamt, würde ich mal sagen, mehr Quality Time habe in meinem Leben. Es hat aber natürlich auch ab und zu mal dazu geführt, dass es nicht die schlauste Entscheidung war, zum Beispiel geschäftlich. Ja, oder keine Ahnung, wenn du irgendwie sagst, jetzt kaufen wir diese Wohnung, die ist toll, das ist doch alles super. Und dann Leute kommen, die es besser wissen als du und sagen, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen schwierig hier mit dem und das Dach und bla bla. Das sollten wir vielleicht auch, das kriegen wir schon hin, das ist total super und so nah am Englischen Garten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Fast forward, ein Jahr später, alles Geld, was ich bei RTL Samstagnacht zur Seite gelegt hatte, komplett verloren, weil man da eben tatsächlich keine Wohnung hinbauen konnte. Ne? Also solche Situationen, die haben natürlich einen Lerneffekt, dass man dann beim nächsten Mal sagt, das sollte mir in dieser Form nicht mehr passieren. Aber im Endeffekt war es Try and Error, unbewusster Try and Error. Einfach machen, feststellen, so geht's nicht. Nochmal machen, es geht immer noch nicht. Nochmal machen, es geht immer noch nicht. Nochmal machen, da ging doch mal irgendwann was nicht. Ja, ich mach's nochmal. Nochmal machen, feststellen, keine gute Idee. Und nach dem 100.728. Mal dann sagen, irgendwas fühlt sich jetzt falsch an. Ich glaube, da machen wir mal was anders. Also eher diese Art von Lernen, ehrlich gesagt. Nicht so die richtig bewusste. Im Nachhinein würde ich gerne behaupten, dass das alles nur gewusst war, aber war es nicht.
Aber glaubst du denn, dass man sowas bewusst lernen kann?
Wenn man nicht ich ist, natürlich. Na klar. Also, oder wenn man einfach ein Mensch ist, der oder die sowas kann. Natürlich. Jetzt, alles das, was ich heute jetzt hier von mir gebe, kann ich nur aus meiner Warte sagen. Also natürlich finde ich es generell, das habe ich ja vorhin gesagt, sinnvoll oder halte ich es für sinnvoll, wenn alle Menschen in der Lage wären zu unterscheiden, wann sie etwas einfach lassen sollten und sich was Neues überlegen. Das ist, glaube ich, tatsächlich universal. Aber all die anderen Dinge, die ich jetzt heute so von mir gebe, das sind keine, da würde ich jetzt nicht davon ableiten, dass alle Menschen das so machen sollten.
Okay, sehr schön. Dann kommen wir mal zu Weisheit 3.
Ja, die ist ernst, aber in ihrer Ernsthaftigkeit trotzdem unfassbar banal. Aber viel zu viele Menschen haben das offensichtlich immer noch nicht begriffen. Also wie gesagt, sehr banal, aber trotzdem finde ich wichtig. 100% Freiheit für den Einzelnen ist das Ende der Freiheit für alle. Und 100% Toleranz ist das Ende der Toleranz. Ich glaube, dass man sich das viel, viel öfter vor Augen führen müsste. Und ich glaube, es gibt so ein paar Menschen auf der Welt, die sich das noch öfter vor Augen führen müssten. Das Problem dabei ist, Menschen, die 100% Freiheit für sich selbst haben wollen, haben ja kein Interesse daran, ob alle anderen auch Freiheit erfahren. Das macht es natürlich schwierig. Und so ähnlich ist bei der Toleranz auch. Menschen, die intolerant sind und für ihre Intoleranz 100% Toleranz einfordern, interessieren sich nicht wirklich dafür, dass die Welt tolerant wird. In manchen Teilen bleibt, in manchen Teilen wird. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Insofern ist das einfach nur ein Preaching to the Choir, weil die Leute, die diesen Satz, den ich gerade vorgelesen habe, verstehen, sind nicht das Problem, sondern das sind die anderen, die das nicht sind. Und dann muss man sich, finde ich, überlegen, in einer verantwortungsvollen Gesellschaft, dass man in einem gewissen Maß, in einem gesunden Maß, in einem gesellschaftlich verträglichen oder in einem mindestnotwendigen Maß die Freiheit einschränkt. Das halte ich für notwendig. Ich kann nicht allen Menschen erlauben, dass sie laufend im C&A in die Garderobe scheißen. Das sollte man einfach verbieten. Da kann man dann sagen, ja, damit habe ich deine Freiheit eingeschränkt, aber dafür trete ich danach nicht in deine Scheiße rein. Und du, wenn du dann irgendwann in die Garderobe kommst, trittst du auch nicht in die Scheiße von anderen Leuten. Insofern verbieten wir jetzt, verbieten wir jetzt, dass Leute in die Garderobe scheißen. Und das Problem ist halt einfach, dass es da Leute gibt, die sagen, ja, aber mir ist es doch völlig egal, was nach mir passiert. Es ist völlig dann ist doch alles gut und irgendwer macht schon sauber, der nicht ich bin. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, aber ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen dringend Regeln, die zu einem gewissen Grad die Freiheit einschränken, damit wir sinnvoll zusammenleben können und damit Menschen, die weniger Chancen haben, irgendwie die Chance auf mehr Chancen haben. Und bei der Toleranz, ja, mein Gott, das ist das Poppersche Toleranzparadoxon natürlich. Ja, die Menschen, die intolerant sind, werden wir nicht erreichen, indem wir ihnen diesen Satz erklären. Aber er ist trotzdem wichtig. Und dann heißt es umso mehr, dass wir uns darüber im Klaren sind, wir müssen zu einem gewissen Grad die Toleranz einschränken. Denn wir dürfen nicht die Intoleranz tolerieren. Ja, wie gesagt, sehr banal, aber wahnsinnig wichtig, meiner Meinung nach.
Hast du eine Idee, wie man da Fortschritt machen könnte?
Ja, wenn halt wir alle nicht so scheiße wären, das wäre echt gut. Weiß nicht, wie man das macht, dass man sich so entscheißigt. In Star Trek ist es ja so, ne? Also vor allem in der ersten und in der zweiten Serie war das ja sehr, sehr deutlich, dass man davon ausgegangen ist, die Menschheit hat endlich diesen einen Schritt gemacht, hat sich ein Stück weit entscheißigt und hat jetzt begriffen, dass manche Dinge albern und dumm und gefährlich sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der einzige Weg ist, dass wir nochmal einen Evolutionssprung machen in irgendeiner Form und das als Menschheit kollektiv begreifen. Ich wüsste nicht, wie das sonst gehen soll, denn so wie es im Moment ist, sind zwar 70% der Menschen, also wenn ich jetzt mal von Deutschland ausgehe, ja, also zum Beispiel, 70% der Menschen in Deutschland sind mehr oder weniger vernünftig, 30% sind dann, je weiter wir in die kleineren Prozentzahlen kommen, umso radikalisierter. Und wir kriegen es offensichtlich nicht hin, die 70% überhaupt mal dazu zu motivieren, dass alle wählen gehen. Das Einzige, was ich da sehe, was man tun kann, ist das, was oder was ich tun kann, ist das, was ich mache. Diese Streams, Leute aufklären, mit Leuten reden. Und ganz wichtig, auch im Kleinen versuchen, positiv zu wirken. Also was Positives zu bewirken. Also nett sein zu Leuten an der Kasse, ist so der Klassiker, den man immer sagt. Ne? Nett sein, einfach mal nett sein. Und dann vielleicht es schaffen, dass dieser Mensch dann dadurch eventuell auch zu anderen Leuten nett ist. Leuten was helfen, wenn man was helfen kann. Ich glaube tatsächlich, wenn ganz, 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 ganz viele Menschen verinnerlichen würden, dass wir einfach ein bisschen netter und hilfsbereiter zueinander sind und ein bisschen verständiger, würde das unglaublich viel helfen. Unfassbar viel.
Also es hat sehr viel mit Bildung und Vorleben des Positiven zu tun.
Ja, also Bildung allein scheint nicht zu reichen. Wir sehen, denn es gibt genug Gymnasiasten und Studierte, die trotzdem Nazis sind. Mhm. Ja, diese Art Bildung. Auch Medienkompetenz allein scheint nicht auszureichen. Alles Dinge, die wichtig sind, aber die reichen nicht. Bei mir bildet sich immer mehr heraus, dass es wichtig zu sein scheint, dass Menschen positiv wirken, als positiv für sich erleben. Wenn ich etwas Positives tue und Menschen helfe, tut mir das auch gut. Das würde, wenn das mehr verbreitet wäre, diese Erkenntnis, glaube ich, wäre sehr, sehr viel gewonnen.
Anderen Menschen helfen.
Ja, das wäre
sehr schön. Dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Dann wären wir jetzt theoretisch am Ende, aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Ich glaube, ich würde das sagen, was mein damaliger Chef bei Samstagnacht Hugo und Balder immer zu mir gesagt hat. Ich würde sagen, lass es doch einfach weg. Ich habe so gebrannt immer und wollte alles Mögliche. Und also lass es doch einfach weg im Sinne von, werd mal, lass das doch, mach doch das und mach das gescheit. Ja. Ich weiß, dass das nicht ging. Ich war einfach so, ich habe so gebrannt mit 13. Irre. Also ich wollte alles gleichzeitig. Ich wollte mit der Super-8-Kamera filmen, Marionettenspieler werden, Theaterstücke schreiben, Musik machen, Schlagzeuger und Gitarrist gleichzeitig und singen und Sketche spielen, Comedian sein, Slapstick-Comedian und Straßenmusik machen, Cartoon-Zeichner, alles gleichzeitig. Und ich glaube, ich würde irgendwie versuchen, dem 13-jährigen Tommy ein bisschen Ruhe zu vermitteln. Und die Zuversicht, das klappt dann schon. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass diese Unruhe, die ich da hatte, zu einem großen Teil verantwortlich dafür war, dass dann letztendlich ein paar Dinge auch funktioniert haben. Insofern, auf der einen Seite würde ich mir als Teenie gerne Ruhe geben, weil ich weiß, wie getrieben ich war. Auf der anderen Seite war dieses Getriebene tatsächlich der Motor, warum ich heute diesen Job haben darf und eine tolle Firma mit tollen Kollegen und viele, viele Menschen, die täglich meine Dinge anhören und lesen. Ich würde ihm sagen, werf nicht die Schultasche von Murat in die abfahrende U-Bahn. Das würde ich ihm sagen. Genau. Also okay. An der Stelle jetzt, wenn man mir jetzt unterstellt, dass ich Murat gesagt habe, einfach nur, weil ich einen klischeetürkischen Namen erwähnen wollte. Nein, das war tatsächlich eine gewisse Zeit so mein Erzfeind, dass er Türke war, war einfach Zufall, denn ich hatte deutlich mehr türkische Freunde als türkische Erzfeinde. Aber Murat war jemand, der mich aus irgendwelchen Gründen gehasst hat. Ich glaube, weil ich ihn beim Pausenstand nicht vorgelassen habe oder irgendwie sowas. Und der hatte mir dann daraufhin in der U-Bahn-Station einen sogenannten Dänemann verpasst, also mit seiner Stirn auf mein Nasenbein geschlagen. Und ich hätte es dabei tatsächlich belassen sollen, denn ich habe aber gedacht, ich muss mich rächen und habe am nächsten Tag eben seine Schultasche in eine wegfahrende U-Bahn geworfen. Und da fand ich mich dann sehr kurz, sehr cool. Aber am nächsten Tag hat er mich so zusammengefaltet, wie noch nie jemand mich zusammengefaltet hat. Und das hätte ich mir tatsächlich wirklich, wirklich gerne erspart, diese Erfahrung. Und ich glaube, wenn ich dann einfach mir gedacht hätte, okay, das führt zu nichts, das führt zu überhaupt nichts, da hätte ich mir sehr viel Schmerzen erspart. Wenn ich einfach mir gedacht hätte, weißt du was, komm, bist halt ein Arsch, der hat jetzt gewonnen, in Anführungsstrichen, passt schon. Scheiß drauf.
Sehr schön. Lass es doch einfach mal.
Lass es doch einfach sein. Auf der anderen Seite finde ich mich natürlich trotzdem irgendwie cool mit dieser Idee, mit der Schultasche in der abfahrenden U-Bahn. Aber das war es nicht wert. Allerdings habe ich jetzt was zu erzählen. Das ist ja auch schön.
Sehr schön. Cool. Dann sind wir jetzt am Ende. Dann sage ich danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten.
Oh, die Weisheiten, ja. gerne. Ich hoffe, irgendjemand konnte was davon mitnehmen. Und wenn nicht, dann hört euch doch einfach die nächste Folge an.
Das ist auch was
für euch. Ich danke dir herzlich
genau.
für dein Ohr.
Danke dir auch. Ciao.
Ciao.
Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.